Also vorgestern ging die Welt unter. So gegen, weiß ich gar nicht wann eigentlich. Ja, genau. Es ist immer gut zu wissen, wann genau es war. Nein, es ist klar, ne? Weil wir möchten ja immer, das ist so wie mit dem Fragen, wann sind wir da? Wir möchten klare Zahlen und Fakten haben. Das möchten die Kinder auch. Und so eine Aussage, wir sind bald da, die kommt nicht immer so gut. Was hat das eigentlich damit zu tun, dass wir heute vierten Advent haben? Das ist so ein bisschen, was unsere Zeit jetzt überlagert. Aber auch der vierte Advent oder überhaupt der Advent hat eigentlich so ein bisschen damit zu tun. Ich will einen Bogen spannen heute. Ich werde da noch drauf eingehen. Geht die Welt unter? Aber der Advent, den wir ja jetzt nachfeiern, der war ja auch vor der Geburt Jesu letztendlich mit einem gewissen Weltuntergang verknüpft. Das war zwar viele Jahre vorher, etwa knapp 600 Jahre vorher, aber da ging die Welt für Israel tatsächlich unter. Wieder mal, nicht das erste Mal, aber ziemlich gründlich zu dieser Zeit. Das ist die Zeit, das kann man nachlesen in Hesekiel, in Jesaja, in den alten prophetischen Büchern im Alten Testament. Es ist die Zeit, die angekündigt wurde und die dann auch tatsächlich verstreckt wurde. Ganz Israel wurde aus seinem Land herausgerissen, verschleppt, wenn sie nicht gar getötet wurden, nach Babylon. Die berühmte oder nicht berühmte, eben nicht berühmte ist besser, babylonische Gefangenschaft. Die Welt Israels ging unter und es wurde angekündigt. Die Propheten mussten sagen, wartet nicht zu lange. Die Welt, in der ihr jetzt lebt und in der ihr jetzt euer Treiben habt, wird untergehen. Und es hat Jahre gedauert, aber es ist dann passiert. Heute wissen wir das geschichtlich belegt. Da gibt es viele Zeitzeugen, es gibt auch Spuren, die man heute findet. Und schon zu dieser Zeit wurde gesagt, das ist ja das, was Jesaja meint, wenn wir das so singen, schön in den Liedern, ein Reis ist aufgegangen, dass es nur noch ein Stumpf übrig bleiben wird von diesem Volk, dass es wie ein Baum gefällt wird, wird Israel untergehen. Es wird nur noch etwas sein, was man kaum noch sieht, wo vielleicht noch ein paar Wurzeln in die Erde ragen. Aber aus dieser Wurzel, wo nur noch wenige übrig bleiben, wird ein Reis hervorgehen. Heute sagt man ein Trieb oder ein kleiner Ast. Und es deutet darauf hin, dass dieser Jesus in diese Welt kommt. Die Welt muss noch nicht komplett untergehen. Es gibt auch persönliche Weltuntergänge. Meine Welt ging vor etwas mehr als 25 Jahre unter. Und sie zerbrach an einer Wirklichkeit, die bis dahin eigentlich für mich gar keine Realität hatte. Oder zumindest keine Realität, die ich für mich als wichtig empfand. Wie leben wir als Mensch? Wie wachsen wir auf, wenn wir so ganz normal in diese Welt geboren werden? Unsere Kinder, das schöne Sprichwort hat mich immer beeindruckt, warum die Kinder erziehen, sie machen einem ja doch alles nach, lernen erstmal viel durch Nachahmen. Anfangs versuchen sie den Eltern es recht zu machen, orientieren sich daran, was die Eltern gut finden oder nicht. Und dann irgendwann orientieren sie sich eher nicht mehr daran. Die Zeit, wo die Eltern schwierig werden, ist die Zeit, wo man auch nicht mehr möchte, dass man sich an den Eltern orientieren muss. Oder dass die Eltern einem gar sagen, was sie für richtig halten. Man möchte selber entdecken. Fängt ja früh an bei den kleinen Kindern, dass sie selber möchten. Anfangs bei den Dingen, die sie schon können. Später dann eben auch bei dem, was sie für richtig und falsch empfinden. Wir fangen an, uns an anderen Dingen zu orientieren, an unserer Umwelt, an Freunden vielleicht. Oder wir suchen Freunde, die sich mit dem, was wir meinen, was richtig ist, am besten in Einklang bringen lassen. Auch das geht gut und es ist eigentlich fast immer für alles eine Schar zu finden, die mir zuspricht. Eine Gruppe, die ähnlich oder gar gleich denkt und die mir das Gefühl gibt, das kann jetzt doch gar nicht so falsch sein. Und so richte ich mich ein und überlege, wie soll ich sonst herausfinden, was richtig und falsch ist? Wem oder wie kann ich jemandem vertrauen? In meinem Leben gab es eine Zeit, da habe ich dann keinem mehr vertraut, weil ich gemeint habe, ich allein kann für mich selber entscheiden, was richtig ist. Ich allein kenne mich am besten und die anderen, ja, die bleiben dann ein Stück weg von mir. Ich habe mich innerlich abgewendet von den guten Ratschlägen, die waren mir dann zu langweilig. Ich war auf mich alleine gestellt. Und ich glaube, den meisten Menschen geht das auch so. In erster Linie müssen wir uns daran orientieren, was wir meinen, was gut für uns ist. Wenn wir auf uns alleine gestellt sind, dann können wir nur aus uns herausgucken. Und dann leben wir letztendlich nach Versuch und Irrtum. Wir müssen ausprobieren. Gut ist natürlich, wenn man schnell herausfindet, was einem nicht gut tut. Das klappt auch nicht immer. Idealerweise sollte es nicht nur mir alleine gut tun, sondern den anderen auch. Auch das klappt nicht immer. Und so lebt man eigentlich in einer gewissen Haltlosigkeit. Ich zumindest lebte in einer gewissen Haltlosigkeit mit hohen Idealen. Ich wollte nie lügen, ich wollte nie stehlen, ich wollte meine Eltern ehren. Alles nicht gelungen. Es ist eigentlich alles zerbrochen von dem, was ich dachte, was richtig wäre. Ich musste mich der Wirklichkeit stellen, dass eigentlich mein Leben gestrandet war. Und es dauerte für mich 2 Jahre, bis ich das wirklich gesehen und akzeptiert habe. 2 Jahre, in denen ich konfrontiert war mit der Realität, die Bibel beschreibt. Diese Realität, diese Wahrheit wollte ich überhaupt nicht akzeptieren. Es schien mir viel zu alt, viel zu überholt, vielleicht fehlerhaft. Und so wehrte ich mich gegen einen Freund, der sagte, ich habe Jesus gefunden. Jesus ist nicht nur ein cooler Typ. Jesus ist nicht irgendeine Philosophie, Religionsstifter, Gedanke, Jesus lebt. Er ist. Und für mich ist er jetzt Mittelpunkt des Lebens, Zentrum der Geschichte. Das hat mich schwer beeindruckt und gleichzeitig Fluchtinstinkte ausgelöst. Es hat mich beeindruckt, weil ich merkte, da ist was Echtes bei ihm. Da steckt was hinter, das durchdringe ich nicht, das kann ich nicht wegwischen. Es hat mich aber auch in die Flucht getrieben, weil ich Angst hatte, in irgendeine komische Gruppe reinzugeraten oder gar in eine Kirche gehen zu müssen. Gruselige Gedanken. Und ganz schlimm, ja, was war eigentlich damit, woran ich zerbrochen bin? Zu jener Zeit war ich Hals über Kopf in eine Frau verliebt, die leider verheiratet war. Und ich weiß noch genau, wie ich in einer ziemlich unglücklichen Situation dann im Krankenhaus landete mit einem Bänderriss und mal wissen wollte, was sagt eigentlich die Bibel zu sowas? Und in Krankenhäusern, das finde ich eine klasse Sache, da gibt es ja so kleine Kapellen, das ist sehr gut. Und da ich immer so ein Mobiler war und nie so richtig an einem Fleck bleiben konnte, bin ich dann natürlich mit meinem Gipsbein durchs Krankenhaus gehumpelt und auch in diese Kapelle gekommen. Es war schön ruhig da drin, war eigentlich ganz gute Atmosphäre. Und wie das so ist, lag dort eine aufgeschlagene Bibel. Und was lag aufgeschlagen? Matthäus 5, die Bergpredigt. Und ausgerechnet da steht, wer eine geschiedene Frau heiratet, der bricht die Ehe. Wow, ich war sowas von sauer. Ich habe ziemlich geschimpft und gedacht, dieses Buch ist wahrscheinlich von vorn bis hinten voll mit solchen blöden Sprüchen. Es hat mir überhaupt nicht gefallen. Es hat mir absolut nicht gefallen. Und doch, auch da merkte ich, da könnte was dran sein. Es war genau die Zeit, wo dann mein Freund dauernd von Jesus redete. Das war merkwürdig, das war echt merkwürdig. Was passiert ist über die Zeit von 2 Jahren ist, dass ich plötzlich realisierte, nach Gottes Maßstäben, ich habe später gemerkt, dass die Bibel natürlich nicht von sowas nur voll ist, nach Gottes Maßstäben aber bin ich auf allen Ebenen gescheitert. Auf allen. Ich habe gelogen, ich habe gestohlen, ich habe betrogen. Ich habe die Ehe gebrochen. Ich war eigentlich schon so ziemlich am Ende. Meine Welt zerbrach, sie ging unter. Ich wollte es nicht wirklich wahrhaben. Ich hatte immer noch Angst, dass ich dann hinterher fromm sein müsste. Und ich stellte mir nichts langweiliger vor, als fromm zu sein. Meine Güte. Und da ich es schon so viel zerbrochen hatte, war ich auch fest der Überzeugung, wenn ich dann wirklich mal ein Nachfolger Jesu werden würde, dann wäre es natürlich vorbei mit heiraten, so viel wie ich schon angerichtet hatte. Und darum war das ein schwieriger Konflikt, weil ich wurde mit der Wahrheit Gottes konfrontiert. Ich bin heute sehr froh, dass ich irgendwann gemerkt habe und das mir auch selber eingestanden habe, wenn das tatsächlich von Gott trennt, wenn das in die Ferne Gottes führt, in die Ferne Gottes, das heißt, da wo Kälte ist, da wo Einsamkeit ist, wo nagender Schmerz bleibt, wo es so ist, dass du auch nichts mehr sehen kannst, aber der Schmerz nicht aufhört, dann will ich da gar nicht hin. Man muss die Hölle nicht beschreiben, man muss sie nicht ausmalen, aber Gottes Ferne, das klingt fürchterlich ungemütlich. Fürchterlich ungemütlich. Und ich bin heute sehr froh, dass ich irgendwann dann mit 25 knapp gesagt habe, gut, Jesus, ich will wissen, ob du bist. Hier bin ich. Ich vertraue dir jetzt. Ich vertraue dir und ich vertraue dir mich an. Wie das, ich will nicht das Filmzitat strapazieren, aber es war der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Es war der Beginn einer wunderbaren Freundschaft mit Jesus, der so viel größer, so viel stärker und auch geduldiger und liebevoller ist, als ich je gedacht habe, dass er es wäre. Es sind viele Dinge anders gekommen, aber das ist dann eine andere Geschichte. Und heute sehe ich eigentlich, hat damals mein Gewissen funktioniert. Und das ist auch so ein Maßstab, an dem wir uns orientieren können. Jeder Mensch hat ein Gewissen bekommen. Das Gewissen ist letztendlich etwas, manche vermuten, das ist nur eine Instanz, die letztendlich in den Menschen hineinproduziert wird, damit die Umgebung ihn steuern und lenken kann. Das glaube ich nicht. Wenn wir ehrlich sind, ist in uns immer eine Stimme, die oft ganz leise sagt, das, was du gerade vorhast, könnte ganz schön schlecht ausgehen. Das, was du tun willst, solltest du lieber lassen. Und das Gewissen ist auch etwas, was man gut niederbrüllen kann oder zuschütten, abschneiden. Es geht, kann man alles machen, aber es bleibt da. Interessanterweise gibt es im Alten Testament gar kein eigenes Wort für das Gewissen. Es gibt zwar so ein paar Begriffe, wo gewissenhaft gehandelt wird, aber ein Gewissen wird im Alten Testament überhaupt nicht beschrieben. Da spricht dann die Bibel von Herz oder es ging ihm durchs Herz oder an die Nieren, so als das Zentrum eigentlich des Menschen. Und es ist vielleicht so ein bisschen so das, was gemeint ist. Warum? Im Alten Testament gab es Gesetze, gab es Regeln, gab es Propheten, klare Ansagen. Und die klaren Ansagen waren auch klar zu verstehen. Und im Neuen Testament, da gibt es ein Gewissen. Und dieses Gewissen arbeitet letztendlich. Und wir können darauf hören und vertrauen. Und trotzdem muss dieses Gewissen immer wieder geschärft und orientiert werden an dem, was die Bibel sagt. Denn wir können schnell unsere eigenen Auslegungen finden, unsere eigenen Rechtfertigungen für das, was wir tun. Da sind wir meisterhaft drin. Schaffen wir gut. Ausreden, Begründungen, warum muss das jetzt so sein? Und dann wird auch Gott oft zitiert und dass Jesus das alles so will. Das ist eine trügerische Sache. Aber wir können auch darauf vertrauen, dass da, wo wir wirklich uns Gott ausliefern, wo wir Jesus sagen, okay, ich gebe es in deine Hand. Ich will nicht an meinem Eigensinn festhalten, an meinem eigenen Willen, dass er letztendlich das zu dem Richtigen führt. Da können wir ihm absolut vertrauen und ich wünsche mir einfach, dass wir alle lernen, diesem Jesus das volle Vertrauen zu schenken. Das können wir umso mehr wir glauben und erfahren haben, dass er uns nicht zurechtschneidet wie irgendwie einen wildgewachsenen Busch, bis wir nicht mehr erkennbar sind, damit wir in seine Form passen, sondern dass er uns begegnet, so wie er es sagt. Du sollst mein Kind sein, meine Tochter, mein Sohn. Du sollst zu dem werden, was ich jetzt schon in dir sehe. Und wir beide packen das. Es gibt bestimmt Dinge, die er dann abschneiden muss. Nur wenn wir erstmal vertrauen und hinterher zurückblicken, werden wir sehen, es war zu unserem Besten. Ja, das passiert. Aber es gibt eben auch Dinge, wo wir merken, er sieht uns als Mensch. Er sagt, dich will ich, keinen anderen. Ich habe dich gesehen, ich kenne dich. Und ich will, dass du der bist, der du bist. Und das, was mir nicht gefällt, das wird dir irgendwann auch nicht mehr gefallen, weil du einsiehst, dass es Schaden anrichtet. Du musst nicht drin stecken bleiben. Vertraue mir. Wenn es dich oder andere in Schaden führt, helfe ich dir, dass du davon frei wirst. In Kolosser 3 heißt es, zieht den alten Mensch mit seinen Werken aus und zieht den neuen Menschen an. Im Endeffekt ist es immer wieder Jesus anziehen, immer wieder überkleidet werden. Wie kann ich das machen, wenn ich nicht nahe bei ihm bin, wenn ich nicht die Nähe suche, wenn ich nicht immer wieder herausfinden will, Jesus, bist du bei mir? Gehst du mit? Das Unglaubliche ist ja, er geht ja mit. Er geht ja mit sogar in die Tiefe. Er geht sogar in den falschen Weg mit. Völlig falsche Richtung. Da gibt es nichts mit dem Stock einen drüber oder üblen Rüffel. Er geht mit. Und er bewahrt dich letztendlich auch da. Nur manches Mal kann er uns vor den Konsequenzen nicht bewahren, von dem Blödsinn, den wir vielleicht dann anrichten. Die Richtung ist immer, hab Vertrauen, dass er die Leitung übernehmen kann. Und wenn deine Welt zerbrochen ist, hab Vertrauen, er wird eine neue Welt schaffen. Deine neue Welt. Meine neue Welt sah anders aus, als ich mir die vorgestellt habe. Ja, ganz anders. Aber ich staune auch heute noch, immer noch, wie er meine Welt verändert. Es gibt einen Weltuntergang. Ich glaube, es gibt persönliche Weltuntergänge. Und ich denke, an manchen Stellen ist es gut, wenn unsere Welt zerbricht. Klar müsste das nicht sein. kann man denn nicht, ohne dass sowas passiert, gleich das Richtige machen, gleich zu dem Richtigen kommen? Kann man, muss man aber nicht. Und darum ist es gut, wenn man dann so einen Weltuntergang erlebt, so einen persönlichen, wie auch immer, vielleicht hast du auf Familie gesetzt, wobei Familien heutzutage schneller brechen als die Scheiben in den Fenstern, oder auf die Karriere, auf deine Entwicklung, die auch heute schon zu Ende sein kann oder morgen, auf Vermögen, auf Werte, auf Besitz, was morgen schon keinen Wert mehr haben kann. Oder auf die eigene Kraft. Auch die ist sehr schnell endlich. Darum, wenn so ein Weltuntergang mal da ist für dich, wenn deine Welt untergegangen ist, warte nicht. Warte auch nicht so lange, bis es soweit ist, aber wenn du es ahnst und merkst und wenn es gar soweit ist, dann gib Jesus eine Chance. Gib ihm eine Chance, ihn kennenzulernen. Gib ihm eine Chance, dass er dein Leben in die Hand nimmt. Und noch eins dazu. Es gibt einen abschließenden Weltuntergang. Wenn man die Bibel genau liest, ist das relativ deutlich, relativ klar, dass es einen endlichen, einen wirklich fürchterlichen Weltuntergang gibt. Einen, der zwar nicht berechenbar ist auf Datum und Uhrzeit, aber einer, der eingrenzbar ist auf ein, er wird kommen. Wenn wir als Eltern sagen, wir sind bald da, wissen wir, es dauert noch ein paar Stunden vielleicht. Wie sagt Jesus, weil die Jünger auch immer fragen, Herr, wann wird denn das sein, wann du wiederkommst? Und Jesus sagt, dass die Welt letztendlich untergeht, wenn er wiederkommt. Und die Jünger wollen natürlich auch wissen, Uhrzeit und Datum. Und er sagt, keiner weiß es. Warum? Weil das ist nicht das Entscheidende. Aber die Umstände werden dann soweit sein. Es wird den Umständen entsprechend, wenn etwas abgeschlossen ist, einen Weltuntergang geben. Bis dahin, so sagt Jesus, wird es Geburtswehen geben, weil es ist für seine Begriffe nicht damit zu Ende, dass die Welt dann untergegangen ist, sondern er redet auch ganz genau von einer neuen Welt, die er schaffen wird. Einer Welt, die wir hier im Moment noch nicht wirklich begreifen können. Aber er kündigt sie schon an. Und das, was in der Zwischenzeit passiert, sind Geburtswehen, Kriege in der Nähe und in der Ferne, mächtige Erdbeben. Heute reden wir über Tsunamis und wir wissen, dass die Naturgewalten sich immer heftiger entladen, Stürme immer stärker werden, die Perioden dazwischen immer kürzer werden. Wir können uns schon vorstellen, dass diese Welt so in Stücke fliegt, aber auch das ist gar nicht so angekündigt. Angekündigt ist im 2. Petrus 3, Vers 7, dass die Welt untergehen wird in Glut und Feuer. Das heißt, physikalisch gar kein Problem, sich vorzustellen, dass die Welt selber so wird wie die Sonne. Nur, dass da kein Leben mehr möglich ist, ist auch klar. Und dass es keine Chance gibt, sich in irgendeinem Berg oder einem Bunker zu verstecken, das liegt eigentlich auf der Hand. Doch, wenn das so ist, um wie viel mehr müssen wir uns damit auseinandersetzen? Will ich diesem Gott, will ich ihm vielleicht vorher begegnen? Wenn es heißt, nach dem Tod werde ich vor Gott stehen und dann wird er gerecht richten. Dann, so ist mein Eindruck, dann gehe ich doch lieber auf sein Friedensangebot ein, welches er durch Jesus an uns Menschen richtet. Die Gnade, die er verspricht, die Versöhnung mit sich selbst. Warten wir nicht, bis wieder einmal einer auf die Idee kommt, die Welt geht unter. Warten wir nicht. Geben wir Jesus eine Chance, in unserer Welt etwas ganz Neues zu schaffen, was hinreicht bis in seine neue Welt. Amen.